Wilde Geschichten.
Der True Dating Podcast mit Markus Barth
und Nina Goldberg. Herzlich willkommen zu Folge 38 von Wilde Geschichten. Es ist wieder Dating Donnerstag. Ihr hört euren Lieblings-True Dating Podcast und mit dabei, mir gegenüber wieder, ist mein My Little Galway Girl. Hier ist Nina Goldberg.
Und mein süßer Kölnboy Markus Barth.
Ja, ihr seht, wir haben das Rätsel gelöst vom letzten Mal, wo wir nicht wussten, ob es Galway oder Galway hieß. Irgendwann spät am Abend schreibe ich Nina Goldberg eine WhatsApp und schreibe, weißt du, was ich gerade höre? Von Ed Sheeran, My Galway Girl. Und jetzt weiß ich auch, wie es ausgesprochen wird. Und du hattest keine Ahnung, wovon der Barth da gelabert hat.
Nee, ich hatte die zirpende Grille im Kopf, weißt du, als Soundeffekt dachte, ich weiß, dass ich was vergessen habe, aber ich wusste nicht mehr was.
Nee, also wir können das hier mit nachtragen, es ist wohl Galway.
Galway.
Und es ist in Irland, wenn mir nicht alles täuscht.
Ja, so. Nicht Galway.
Wir sind wieder hier und wir haben, ich bin vor allem wieder gesund. Das freut mich auch, muss ich zugeben.
Glückwunsch dazu.
Ja, ich habe echt nochmal die Folge von letzter Woche gehört und dachte mir echt so, ja okay, das ist auch eine Stimme, aber nicht zwingend meine. Heieiei.
Ja, du warst richtig danieder.
Ja, ich war richtig danieder und es war auch, es war lang und zäh und weilig auch sehr, muss ich sagen.
Konntest du dem nichts abgewinnen?
Nee, ach, am Anfang denke ich mir so, geil, dann gucke ich jetzt endlich mal alles, was ich schon immer gucken wollte.
Ja.
Ich habe jetzt wirklich alle Staffeln Schitt's Creek durchgeguckt. Ich bin jetzt also da am Ende. Ich habe Zero Day geguckt, ich habe The Apprentice geguckt und ich habe immerhin 10 Minuten von Wicked geguckt. Musste dann leider ausmachen, weil mir sonst, glaube ich, der Kopf explodiert.
Echt? Ich habe davon immer nur gehört. Ich weiß noch
gar nicht
genau,
was es ist. Ich versuche mich ja immer wieder so langsam an Musicals ranzutasten. Und ich finde mittlerweile wirklich, es gibt ganz tolle Musicals. Wicked war nix für mich, leider. Gar nicht.
Ich werde ihm mal noch eine Chance geben.
Fand alles schrecklich. Aber egal. Aber jetzt bin ich wieder fit. Und ich weiß nicht, das wollte ich dich fragen, kennst du dieses Gefühl, wenn so der erste Tag ist, wo du dich wieder gut fühlst und du denkst, so, jetzt möchte ich einfach einen großen Scheiterhaufen errichten und alle Klamotten, die ich in den letzten 10 Tagen anhatte, möchte ich da drauf schmeißen und die Couch und jede Decke und so. Ich habe wirklich erstmal alles einmal komplett durchgewaschen, die ganze Wohnung durchgefeudelt und mir gedacht, so, es ist vorbei.
Man braucht so ein Reset dann, ne?
Absolut, absolut. Und auf einmal gehst du wieder durch die Stadt und denkst dir, juhu, ich lebe.
Genau, aber dieses Juhu ist auch ein bisschen größer als sonst. Also,
ja, ist so.
So dieses ein bisschen, ich könnte Bäume ausreißen, gut, nur einen, dann merke ich, die Lunge ist immer noch ein bisschen ramponiert. Aber also die Laune ist das ja schon oft, wenn man so back in the game ist,
jetzt
finde
ist
ich.
Ja auch noch Frühling und so. Also,
und es sprießt und sprotzt, nicht wahr?
Es sprießt, es mört die Feicherlin aus und es ist überall, ach, es ist einfach toll alles.
Ja.
Die Menschen sehen auch wieder viel besser aus. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, ich finde ja, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, denke ich mir immer so, eieiei, wo habt ihr euch denn versteckt den ganzen Winter über, oder?
Ja, hoffentlich denken das auch manche über uns.
Bestimmt. Doch, ich bin da total zuversichtlich. Ich freue mich jedenfalls wieder.
Dass wir für jemanden anderes auch mal der Haiaia im Moment sind. Meinst du? Entschuldigung, da waren 3 Sprachfehler drin.
Sind wir auf jeden Fall.
Doch. Be my Haiaia im Moment.
Ja,
okay.
du bist irgendjemandes Haiaia im Moment. Da bin ich 100% von überzeugt.
Okay, gut.
Wirklich.
Du bist dann da.
Ich hoffe.
Ja.
Schreibt uns doch mal. Nein. So needy sind wir nicht.
Noch nicht.
aber apropos Schreiben. Also, ihr wisst ja, ihr könnt uns immer schreiben an mail@wildegeschichten.de. Wir freuen uns immer sehr über eure Geschichten. Diesmal kann ich auch gleich dazu sagen, wir könnten gerade wieder ein bisschen was brauchen. Es ist jetzt, wir sind so ein bisschen durch mit unserem, mit unserem Puffer. Jetzt wäre mal wieder ein guter Zeitpunkt, wenn ihr euch schon immer mal dachtet, ah, die Geschichte, die schreibe ich denen irgendwann. Schreibt sie uns jetzt.
Ja,
da freuen wir uns wirklich sehr.
Und
genau, es kann ja auch eine Frage sein, es kann auch ein Kommentar sein, alles, was ihr möchtet. Und selbstverständlich könnt ihr uns ja auch bei Social Media folgen, bei Instagram sind wir, bei Facebook bin ich zumindest. Du gar nicht, gell, oder?
Nee, also ich glaube, ich bin da noch angemeldet, aber ich habe es aufgehört.
Aber das könnt ihr also auch noch machen und ihr könnt unserer Insta-Seite folgen. Und wir stellen ja dann immer Teile von unserer neuesten Folge, stellen wir da online und lassen die dann diskutieren. Und heieiei vor.
Wir werfen was in die Arena.
Wir werfen was in die Arena und warten drauf, was für Hyänen sich drauf werfen. Nee, ich hatte es ja geahnt. Vor, ich glaube, 2 Folgen hatten wir ja den Typen, der nichts dazu beitragen wollte, dass seine Frau sich Tampons kauft. Und wir haben ja mal gefragt, so, was man denn von so jemandem halten sollte. Da war was los.
Aber da war das Meinungsbild ja auch ziemlich eindeutig.
Da war das Meinungsbild relativ eindeutig. Ja. Die Frage, die wir reingestellt haben, war, was ist von einem Mann zu halten, der aus Prinzip kein Haushaltsgeld zu Tampons beisteuern möchte?
Ich finde auch süß, dass du Tampons sagst. Ist das was Süddeutsches? In Köln sagt man ja Tampon. Sonst?
Ach, Tampon. Ich dachte schon Tampon.
Tampon.
Ja gut, ich benutze das Wort halt auch so einfach nicht Balkon. So oft. Ne? Muss man jetzt mal ehrlich
Balkon.
Sagen.
Balkon. Aber es ist, glaube ich, Balkon-Story.
Ich weiß ja auch bis heute nicht, ob es Vagina oder Vagina heißt.
Weiß ich auch nicht.
Ach, hör auf.
Vagina.
Ja. Okay, na gut.
Aber du weißt, welcher Teil die Vagina ist.
Oh, bitte. Ich bin jetzt gerade ein bisschen froh, dass du kein Schaubild da hast, ehrlich gesagt.
Warum?
Da habe ich doch mal erzählt, ne, dass Jimmy Kimmel das mal gemacht hat, hat auf der Straße gefragt, so Leute, die gegen, die dagegen sind, dass Frauen selber entscheiden dürfen mit Abtreibung und so weiter. Mhm. Und dann haben sie einfach mal so ein Schaubild hochgehalten und haben die Jungs da mal erklären lassen, was denn bei der Frau wo ist und so, wo die Eierstöcke sind und wo die Schamlippen sind und ja. Whatever so. Und keiner konnte auch
schlimm,
nur
ne?
eines ja. irgendwie richtig benennen. Aber da halte ich mich zurück, weil ich weiß nicht, ob ich da, aber aus guten Gründen auch irgendwie, aus nachvollziehbaren Gründen, ob ich da irgendwie schlauer wäre.
Ja gut, aber wir können dir ja mal so, also ich könnte mir das ja als Projekt vornehmen, dass ich dir so sukzessive einfach so die wichtigsten Begriffe mal beibringe.
Ja, mach doch mal.
Es ist
aber erst, wenn du selber weißt, wie es betont wird.
Das ist Bedingung, okay.
Also was ich sehr lustig fand bei dieser Kachel, die wir da abgedruckt haben mit, was ist von so jemandem zu halten, die häufigste Antwort war Abstand.
Ja, das fand ich sehr, sehr witzig.
Das fand ich auch sehr gut. Dann hat jemand geschrieben hier, wir haben getrennte Konten, aber jeder, der einkaufen geht, bringt selbstverständlich auch alles Benötigte für den Partner mit. Einzig bei Dubai-Schokolade und alles, was mit Rauchen zu tun hat, weigere ich mich.
Ja, verstehe ich. Ist ja ein ganz anderer Schnack.
Ist ja auch eher Luxusartikel. Dann hat jemand drüber geschrieben, es war auch eine Frau bei Facebook, glaube ich, hat geschrieben, würde mich mal interessieren, ob besagter Mann was zur Verhütung beisteuert. Spannend. Wie ist denn das? Die Pille wird von der Kasse bezahlt, oder?
Bis zu einem gewissen Alter,
glaube ich. Ach, hör auf.
Ich bin nicht im Pillengame, sehr selten und nur kurz gewesen.
Okay.
Also ich gehöre ja noch zu der Generation, die einfach verschrieben bekam mit 15, 16 und auch begierig nahm wegen Brustwachstum und glatter Haut.
Ja.
Und dann wird man ein paar Jahre älter und dann gibt es das Internet und dann liest man sich ein und denkt, ach, dass ich mich so abgekoppelt von der Welt fühle und so wenig Bock auf Sex habe, könnte an der Pille liegen.
Ach krass, siehst du. Ja. Also ich wusste, dass das nur mit Hormonen schwieriges Thema ist und
Ey, das ist gar nicht mal so geil. Ja, also ich kenne wirklich viele Frauen, ich habe die auch mit Anfang 20 dann schon wieder, also was heißt schon wieder, mit 20 glaube ich über Bord geworfen.
Ja.
Aber ich kenne ein paar Frauen, die bis weit in ihre 30er genommen haben und dann aufgehört haben und sagen, das ist ein ganz neues Lebensgefühl.
Krass.
Das ist total krass. Da wurden wir gar nicht drüber aufgeklärt.
Ja, weil also ich weiß auch noch, in meiner Teenagerzeit war es so, jedes Mädel war für Also war mein Empfinden froh, wenn sie endlich die Pille gekriegt hat.
Irgendwie. Ja, es war wie eine Auszeichnung. Es war wie so ein
Ja, jetzt bist du dabei.
Genau.
Und diese, ich sag mal, Kritik an der Pille, das ist echt, kenne ich auch jetzt erst so seit ein paar Jahren eigentlich, ist mir das so bewusst geworden, dass das offensichtlich gar nicht so geil ist.
Es war auch einer meiner größten Wutanfälle im Leben.
Ja.
Ja, als dann wurde ja auch die Pille für den Mann getestet.
Ja.
Und dann habe ich einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass man aber damit jetzt wieder aufgehört hat mit der Forschung, weil die Männer, die hatten Unwohlsein, Kopfschmerzen und Libidoverlust. Ja, dann.
Allein, wenn ich Unwohlsein schon höre, ey.
Ja, also wir hatten wirklich genau das Gleiche, was auf Frauenseite ist. Irgendwie plus die ganzen, wie heißt das, was man kriegt, Thrombose und so, Thrombosegefahr und so. Aber das kann man Männern nicht zumuten. Frauen hingegen kriegen das mit 15 untergejubelt, halten es für eine Auszeichnung an Weiblichkeit und sich einem Club zugehörig und wird dann einfach nie wieder hinterfragt.
Ja.
Aber die Männer hatten Kopfweh. Da konnten wir leider nicht weiter forschen.
Es ist ja, wir lachen darüber, aber es ist ja einfach wirklich ein absolutes Drama, wie männerlastig die Pharmaindustrie und überhaupt die medizinische Versorgung immer noch ist. Also ich meine, das ist ja... also das liest man ja immer wieder und so. Und selbst ich hatte ja mal so ein Stand-up, wo es ums Thema Schlaganfall ging eben.
Ja.
Und wo ich ja dann auch noch, ne, diesen Spruch, Lächeln sprechen Arme hoch, mir ausgedacht habe und habe den auch allen Leuten immer wieder auf der Bühne gesagt, weil man damit einen Schlaganfall erkennen kann. Und wirklich, ich glaube, es hat 5 Jahre gedauert, bis mir dann mal jemand geschrieben hat, Markus, total super, dass du das machst. Ja. Aber eigentlich gilt das so nur bei Männern. Mhm. Bei Frauen ist es oftmals noch andere Kennzeichen, also sowas eher Übelkeit dann wie Übelkeit auch, ne? Und starkes Kopfweh und so weiter. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, ja krass, ne, da habe ich nie dran gedacht. Also und lustigerweise, also ich kenne ja auch so, wie es in England ist, da ist ja dieses Time, also nee, wie heißt es? Fast, genau. Also Face, wenn dein Gesicht nicht mehr agiert. Keine Ahnung, Speech, für, also das S und so weiter, wenn die Sprache nicht mehr richtig ist. Aber das sind auch alles nur die Männersymptome irgendwie. Weil, ja, die Frau kippt dann halt um. Das ist dann halt einfach so offensichtlich.
Ja, da ist so viel los. Ich lache auch wirklich nur, weil die Show must go on und wegen Show.
Eigentlich ist es todtraurig.
Es ist super traurig und ich habe wirklich im Moment über diese Themen oft sehr, sehr ernste, große Wutanfälle.
Ja, hast du recht.
Ja.
Kann ich nachvollziehen. Was ich lustig fand, das muss ich aber auch noch sagen, bei dem Thema Feedback zu dieser Kachel, die wir da gepostet haben. Ganz viele Leute haben sich über das Wort Haushaltsgeld mokiert. Mhm. Und ich habe bis zuletzt nicht so richtig verstanden, warum. Also ich sag mal, wie ich es aufgefasst habe, weil ganz ehrlich, so ist es bei mir in meiner Beziehung auch. Wir haben ein gemeinsames Konto. Da schiebt jeder von uns Geld drauf und davon bezahlen wir alles, was halt Wohnung, Ernährung, Medikamente,
Pille.
Pille etc. angeht. Ja. So, also einfach alles, was wir beide benutzen und was zum täglichen Leben braucht. So, und dann hat jeder noch sein eigenes Konto und damit kann er machen, was er will. Ich habe keine Ahnung.
Dubai-Schokolade
ich weiß kaufen. Bis heute nicht, was mein Mann verdient. Ich weiß auch nicht,
wofür wirklich
das...
Wirklich nicht?
Nö, habe ich ihn nie gefragt.
Und er auch nicht, was du verdienst? Ist das so eine... Ist das der geheimnisvolle Spark in eurer Ehe, dass ihr einfach nicht also, wisst, wie viel Kohle ihr habt?
Er hat noch nie gefragt, wie viel Geld kriegst du eigentlich dafür? Insofern, ich würde sie mir erzählen, aber...
Das ist ja total interessant, Markus. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so lange zusammen ist, der das voneinander irgendwie so, jetzt nicht aus Heimlichkeit, aber wo das irgendwie noch nie zur Sprache kam.
Interessiert mich nicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich meine, wenn jetzt einer von uns beiden sagen würde, du, lass mal ein bisschen langsamer machen jetzt gerade, ich hab's gerade nicht so dick, dann wäre das so. Und dann gehe ich mit dir mal rein und mache ein Picknick und freue mich auch. Aber bisher war das nie ein Thema. Und ich, ja, nö.
Finde ich total spannend, wenn man schon so viele große Anschaffungen im Zweifel auch hatte, irgendwie Autos und so.
Ne? Ja, da redet man dann schon mal drüber, wo man dann sagt so, ach ja, also jetzt den und den Betrag möchte ich aber bitte nicht überschreiten, wenn es irgendwie geht. Aber nee, ich habe keine Ahnung, was mein Mann verdient. Wirklich nicht. Ich weiß
verrückt.
Nicht. Ja. Ja, und deswegen, aber wir haben halt ein Gemeinschaftskonto und davon wird alles bezahlt. Und das verstehe ich unter Haushaltsgeld. Aber irgendwie haben das ganz viele Leute in falschen Hals gekriegt, glaube ich, bei Facebook. Und ich weiß nicht, was sie gemeint haben.
Ich glaube, Haushaltsgeld klingt so ein bisschen, ja, vielleicht klingt das manchen irgendwie zu... Spießbürgerlich oder
ja, so? Ja, es klingt so ein bisschen so, die Frau muss betteln, dass sie Geld kriegt, um daher was einkaufen zu dürfen.
Ich glaube,
daher
genau.
kommt das. Ja, ich glaube, das war aber überhaupt nicht so gemeint irgendwie. Aber
Gemeinschaftskasse.
So. Haben wir das doch geregelt. Haben wir das erledigt. Jedenfalls tausend Dank für euer Feedback.
Yep.
Es hat wieder sehr großen Spaß gemacht, das zu lesen.
Und es gab ja auch ein bisschen Hoffnung, weil das Meinungsbild war ja eindeutig. Das heißt, die meisten Leute sind nicht so geizig. Absolut. Und das ist irgendwie schön.
Und es muss man jetzt auch mal sagen, ganz viele Männer fanden das auch absolut unter aller Kanone.
Ist es ja auch. Also ich meine wirklich, so, du suchst ja nicht aus, ob du Tampons brauchst oder wie viele davon. Also.
So ist es.
Zu deinem Klopapier tue ich nicht die Hälfte dazu. Du könntest das kacken lassen. Du
könntest das einlagige nehmen. Ja. So, aber wir haben ja wieder, wir haben ja noch schöne Geschichten. Wir
Soll ich dir eine vorlesen? Geschichten.
Bitte, ja.
So einfach ohne Übergang?
Nö,
wie halte ich denn dieses Papier?
Ich sag nochmal, mail@wildegeschichten.de, da hat uns jemand was hingeschickt.
Ich habe in
und
acht, ja.
Wenn Nina Goldberg dann weiß, auf welche Seite ihres Mikros sie den Zettel halten möchte, dann geht's auch schon
Folgen
los.
In 38 Folgen Podcast mit dir an diesem Tische habe ich noch keine feste Position gefunden,
gute Position
in der ich dieses Papier
Ich trinke mal ein Schlückchen Kaffee und lass dich noch ein bisschen überlegen.
So, geht los jetzt. Hallo Nina, hallo Markus. Da ihr so auf Happy Ends steht, möchte ich auch gerne meines mit euch teilen. Es begab sich anno 2014. An einem schicksalhaften Mittwochnachmittag kehrte mein damaliger Verlobter, die Hochzeit war für 11 Monate später geplant, heim, um mir zu eröffnen, dass er mich betrogen habe. Nachvollziehbarerweise riss mir das den Boden unter den Füßen weg. Ich warf ihn achtkantig aus der gemeinsamen Wohnung. Anschließend rief ich ein befreundetes Pärchen an, ob ich erstmal bei ihnen schlafen dürfte, weil ich es zu Hause nicht aushielt. Vor diesem Anruf schrieb ich jedoch einem Arbeitskollegen, dass ich jetzt wieder Single bin. Zu diesem Kollegen gibt's folgende Geschichte. Als er Ende 2011 in der Firma anfing und wir uns kennenlernten, fand ich ihn, gelinde gesagt, ätzend. Er war überheblich, arrogant und einfach nur nervig. Die Antipathie schien gegenseitig zu sein, denn wir versuchten uns gegenseitig so gut es ging zu ignorieren. Anfang 2014 wechselten wir jedoch nach Umstrukturierung der Firma beide die Position im Unternehmen und mussten fortan eng zusammenarbeiten. Dabei stellten wir fest, dass wir wohl doch gar nicht so ätzend sind und es entstand eine Freundschaft. Jedoch mit keinerlei Hintergedanken oder weiterführendem Interesse, zumindest meinerseits. Daher weiß ich bis heute nicht, warum ausgerechnet er die erste Person war, die ich über das Scheitern meiner Beziehung informieren musste. Zurück zur Geschichte. Am darauffolgenden Sonntag war mein Geburtstag und besagter Kollege wollte nicht, dass ich meinen Geburtstag allein und niedergeschlagen verbringen muss. Daher lud er mich kurzerhand auf einen Ausflug ein, mit der Bitte, mich schick zu machen. Wir fuhren zu einem alten SED-Bunker mitten im Thüringer Wald, machten dort eine Führung und gingen anschließend in einem nahegelegenen Gasthaus essen. Mag erstmal merkwürdig klingen, aber wer mich kennt, weiß, dass ich geschichtsträchtige Orte wie zum Beispiel Bunker interessant finde und mich deswegen über sowas freue. Am selben Abend hatte ich noch einen Tisch reserviert, wo ich eigentlich mit meinem nun Ex-Freund, meiner Mutter und dem befreundeten Pärchen essen gehen wollte. Dort ging ich nun mit meinem Kollegen und meiner Mutter essen. Nach einem sehr lustigen Abend fuhr ich ihn heim und musste ihn zum Abschied fest umarmen und hätte ihn wahrscheinlich auch geküsst, wenn nicht meine Mutter auch im Auto gesessen hätte. Den darauffolgenden Monat verbrachten wir nahezu Tag und Nacht zusammen. Wir arbeiteten ja schließlich auch zusammen und wurden dann ein Paar. Seine Freunde sagten, wir wären so widerlich stark ineinander verliebt, wir glitzerten regelrecht. Jetzt sind wir seit 10 Jahren zusammen, okay, seit 7 verheiratet und unsere Söhne sind einer 4 Jahre und der andere 3 Monate alt. Viele Grüße, Silvia, 34, PS. Euren Podcast höre ich beim Zubettbringen meines Babys, was eigentlich blöd ist, weil ich ja da gar nicht laut lachen darf. Er soll ja schließlich schlafen.
Oh, danke, Silvia. Sehr schöne Geschichte, finde ich. Ja. Du hältst dir so schneewittchenhaft die Hände über die Brust. Was macht das mit dir?
Ich finde es total schön. Ist süß, ne? Es ist richtig rund.
Aber es gibt einfach eine Stelle, über die ich dermaßen stolper.
Dass man sich für einen Bunker schick macht? Nee.
Vielleicht auch. Vor allem, dass er sie gefragt hat, also dass er sie gebeten hat, sie soll sich schick machen, wenn sie in den Bunker gehen. Also ich meine, sie mag ja Bunker offensichtlich, aber warum sie sich da schick machen muss, verstehe ich nicht so 100%. Nee, eine andere Geschichte ist es natürlich. Dein Typ macht mit dir Schluss. Nee, du machst mit ihm Schluss, weil er dich betrogen hat. Und dann ist das Erste, was du machst, dass du bei deinem Kollegen anrufst.
Ja, sie sagt ja selber, sie weiß nicht warum.
Ja, aber Silvia, hast du da mal reingespürt? Hast du da, also wirklich, weil das klingt ja so ein bisschen fast nach göttlicher Fügung, dass du ausgerechnet ihn in diesem Moment angerufen hast.
Also ich habe dazu eine Theorie.
Bitte, hau raus.
Ich glaube, man hat ja nur einen Bruchteil dessen, was man ist und was einen ausmacht im Bewusstsein. Das meiste schlummert ja unten drunter und ist sehr, sehr wirkmächtig. Mhm. Und ich glaube, wenn es einem mies geht oder wenn man in einer Ausnahmesituation ist, hat man oft einen total guten Radar dafür, was einem oder wer einem gut tut.
Okay.
Also ich glaube, es ist quasi von unten drunter gesteuert. Ich bin dann in einer Notsituation und das Gehirn scannt einfach als unbewusster Vorgang durch.
Was hilft mir jetzt?
Was hilft mir jetzt? Und ja, ist er ja eingefallen. Also hatten ja schon so eine solide Work-Relationship. Ja,
das habe ich noch nicht ganz verstanden. War sie da schon auf besserem Fuß mit ihm?
Ich kann mich darüber informieren. Ja, und zwar nämlich, Anfang 2014.
Ja.
Ab da mussten sie eng, ja, ein paar Monate offenbar. Begab sich an uns.
Also da 2014. Hatten sie schon miteinander gearbeitet und fanden sich da nicht mehr so scheiße.
Genau.
Okay, alles klar. Ja, gut, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Wenn man ausgerechnet den schlimmsten Kollegen, den man hat, in dem Moment anruft, wo der Partner.
Nee, da waren sie ja schon ein gutes Work-Couple.
Ja, okay. Da macht es ein bisschen mehr Sinn, aber es ist schon so, wo ich. Für mich klingt es ein bisschen nach Trotz. Für mich klingt es ein bisschen nach meinem Ex, zeige ich es jetzt mal.
Ah, echt? Nee.
Nee?
Nee.
So, ich kann nämlich auch noch.
Meine zweite Theorie wäre, manchmal weiß man schon, was man will und kann sich das aufgrund von Beziehungen, Konventionen, 1000 Millionen anderen Sachen einfach auch noch nicht eingestehen.
Du meinst, sie wollte ihn
eigentlich schon. Fand den schon vielleicht länger. Auch gut und auch das lief noch unter ferner Bewusstseinsliefen.
Lustig, wie oft wir auch immer wieder auf Beziehungen, die aus Arbeitsverhältnissen entstehen, aufkommen, gell? Das ist echt krass, weil ich mir immer denke, so ist ja doch auch echt mit einigen Gefahren verbunden.
Ich hätte da so keinen Bock drauf.
Krass, na, weil wenn es nicht funktioniert und du dann dem oder derjenigen immer und immer wieder begegnest, da haben sich schon Leute versetzen lassen wegen sowas. Und ich kann es voll nachvollziehen.
Und das andere Extrem ist, glaube ich, es gibt ja dann auch Paare, die dann so eine irrsinnige Symbiose werden, wo man gar nicht mehr weiß, wo fängt die eine Person an, wo hört die andere auf. Also die sind ja dann oft so ein Wesen mit vier Armen und zwei Hirnen irgendwie.
Da muss ich immer an meinen
alten... Also ich glaube, denen geht's gut, aber ich möchte das nicht sein.
Ich muss da immer an meinen alten Mathelehrer denken. Der war nämlich auch mit einer Lehrerin zusammen. Und die haben immer, wenn es an Jobvergabe ging, haben die immer gesagt, egal wo sie hinkommen, sie möchten nicht an dieselbe Schule. weil sie sonst einfach nur noch dieselben Themen am Tisch haben. Und gut, sie sind dann beide an meinem Gymnasium gelandet. Das hat also super funktioniert mit dem Bayerischen Kultusministerium. Aber ich konnte das damals voll nachvollziehen, weil ich mir dachte, ja klar, ihr habt ja sonst überhaupt keine anderen Themen mehr. Stehst morgens auf, sprichst miteinander, gehst in den Job, machst...
Kannst ja auch zusammen zur Arbeit fahren.
Kannst zusammen zur Arbeit fahren. Auch da erlebst du nichts Aufregendes, Unterschiedliches. Dann triffst du dieselben Leute, gehst vielleicht noch miteinander Mittagessen. Und dann sagst du wieder nebeneinander.
Nee, wäre mir auch zu eng. Nee.
Ich bin jetzt so heilfroh, dass mein Mann nichts mit meinem Job zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber
sonst wüsste er auch, was du verdienst und alles.
Ich könnte im Leben mit keinem Künstler zusammen sein. Wirklich nicht.
Noch einer mit Allüren, oder was meinst du da? Aber du hast doch gar keine Allüren. Also für einen Künstler hast du wenige Sachen.
Ich glaube, ich habe relativ wenige. Ich halte mich für relativ umgänglich. Also ich gehe nicht in die Garderobe und frage, wo mein Fidschi-Wasser ist.
Hast du sowas jemals wirklich erlebt, dass Leute nach... Also
nee, also ich kenne das von ganz großen Künstlern so. Mhm. Also da weiß man ja irgendwie, ne, dass Madonna wirklich drauf besteht, ihr Fidschi-Wasser da in der Garderobe zu haben.
Fidschi-Wasser ist ein feststehender Begriff.
Ich weiß nicht, ob das, sage ich, ist es Fidschi? Also wirklich hier vom, nee, Fuji, Fujiyama?
Fujiyama.
Ja, genau, nicht Fidschi,
sondern
Fuji. So, genau. Ich glaube so. Also die möchte unbedingt ihr Gletscherwasser haben und so. Das ist bekannt. Das ist, glaube ich, da ist auch einfach was dran. Ich kenne einige Künstler, die sich irgendeinen Quatsch in die Bühnenanweisung schreiben lassen. Ja, aber aus gutem Grund. Also ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat sich in die Bühnenanweisung reinschreiben lassen, dass in der Garderobe eine große Schüssel nur mit blauen M&Ms stehen soll.
Aber das war halt Spaß.
Ja, nee, und das haben die nur reingeschrieben, um zu testen, ob die Leute auch die Bühnenanweisung gelesen haben. Die wussten dann einfach, wenn dann ein Anruf kommt und sie sagen, darf vielleicht doch auch ein braunes und ein gelbes mit drin sein, dann haben die Leute die Bühnenanweisung gelesen. So.
Clever, das ist ja total clever.
Das ist gar nicht so dumm, finde ich.
Das ist so wie, wenn ich meiner Tochter vorlese und denke, die passt nicht mehr auf, dann baue ich da Quatsch ein.
Siehst du?
Wenn sie den merkt, dann weiß ich, sie ist doch bei der Sache. Dann dreht sie sich nämlich immer um und sagt, das steht da nicht.
Sowas mache ich nicht, aber natürlich, mein Gott, irgendwo bin ich halt dann doch auch Künstler und es dreht sich dann immer doch auch sehr viel um den Job und man ist halt irgendwie immer im Beruf und wenn zwei so sind und das Allerschlimmste finde ich ja, wenn ein Künstlerpaar zusammen ist und bei der einen läuft es und beim anderen läuft es nicht, das ist, glaube ich, die Hölle. Mhm. Wenn dann irgendwie die ausverkauften Shows hat und der andere krebst so ein bisschen rum, ich glaube, das ist ganz schlimm.
Schwer, auf jeden Fall. Ja. Also du meinst, dein Beruf nimmt mehr Raum ein in deiner Ehe als...
Ja. Ja. Mhm. Ja, definitiv, weil mein Beruf und mein Leben sich ganz schwer trennen lassen. Also ich habe kürzlich wieder zu Freunden gesagt, ich habe einfach keinen Feierabend. Das klingt so blöd, aber es ist einfach, ich habe immer irgendwas im Kopf.
Also, ja, mir geht es ja auch so mit meinen sämtlichen Projekten. Ja, und ich komme mir dann auch immer prätentiös vor, wenn ich das denke oder sage. Und deshalb freue ich mich, wenn andere das auch so fühlen. Weil es ist nun mal so, manchmal wache ich um 2 Uhr auf, habe was Bahnbrechendes geträumt, so schreib das auf und baue das am nächsten Tag in was ein, was irgendwie dann in mein nächstes Buch kommt. Ja. So
ist es.
So ist es doch.
So ist es auch. Ja, und das aber, wenn bei beiden so ist, finde ich schwierig. So, ich wollte aber auch noch eine Geschichte vorlesen.
Aber wir plaudern doch gerade so schön.
Wenn du noch was loswerden willst, mach noch.
Ich hätte noch eine Sache wirklich loszuwerden, weil mir gerade, als du erzählt hast, weil ich da so angespitzt bin durch unsere vorherigen Gespräche, dass man das auch wieder nur über weibliche Künstlerinnen weiß mit dem Fidschi-Wasser. Ich wette, das hat auch System. Ich wette, es gibt genauso viele Menschen mit Pimmel, die absurde Ansprüche an das haben, was hinter der Bühne passiert. Das wissen wir aber nicht.
Ja. Ich glaube, wissen wir schon. Also spätestens von dem Rammstein-Frontmann weiß man mittlerweile einiges.
Aber Diva ist ja schon was nur Frauen...
Ja, es sind dann teilweise eher solche Geschichten, die man von Männern erfährt. Bei Frauen ist es eher so, was die für Ansprüche gestellt haben. Da gebe ich dir recht.
Ja, und dann sagt man, das ist eine männliche Diva. Also du musst dann das nochmal dazu sagen.
Ja, stimmt, genau. Ja.
Und ja, ich glaube, das hat auch Systeme. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Frauen so viel schrecklicher sind in ihren Ansprüchen als Männer. Das kann ich mir nicht denken.
Glaube ich auch nicht.
Das wollte ich noch loswerden.
Jetzt darf ich dir was vorlesen. Und wir haben nämlich noch eine Geschichte bekommen von einem Alex. Und die Geschichte geht folgendermaßen. Hallo Nina, hallo Markus. In einer eurer letzten Folge habt ihr gefragt, ob jemand Erfahrungen damit hat, dass die Stimme den Verlauf eines Kennenlernens beeinflusst hat. Hier habe ich drei Anekdoten zu berichten, wobei zwei davon eigentlich schon wieder in den Themenbereich Schriftdeutsch-Dialekt übergehen. Vielleicht als erstes zu mir. Ich bin heute ein 52 Jahre alter schwuler Mann. Alle drei Anekdoten fanden vor rund 20 Jahren statt, als ich in München lebte und als noch deutlich jüngerer Mann noch deutlich aktiver im Bereich Partnersuche war. Für den weiteren Verlauf noch wichtig, ich bin südlich von München aufgewachsen und spreche daher von Haus aus Dialekt, wenn auch nicht unverständlich, möchte ich meinen. Alle drei Anekdoten ergaben sich aus dem Chat bei Gay Romeo. Die erste Erfahrung erlebte ich mit einem Mann, mit dem ich schon über mehrere Wochen sehr angeregt gechattet hatte. Es sollte nun endlich zu einem Treffen kommen und wir vereinbarten ein Telefonat. Da mir der Typ sehr gefiel und ich recht aufgeregt war, sprach ich wohl entsprechend am Telefon, woraufhin der andere Typ immer schmallippiger wurde und rasch das Gespräch zu einem Ende brachte. Er meinte nur, sorry, du klingst ja gar nicht männlich, das geht ja gar nicht. Auf meine Erklärung bezüglich der Aufregung ging er gar nicht ein und der Kontakt war sofort beendet. Mein Fazit hier war, dass es leider wahnsinnig oft nur um Äußerlichkeiten geht, wozu ich in dem Fall auch die Stimme zähle. Mir hätte es schon auffallen können, denn der Typ war sehr sportlich und präsentierte sich entsprechend im Internet. Die zweite Erfahrung war ähnlicher Natur. Ich chattete schon eine Weile mit einem neu zugezogenen Münchner, der hier Kontakte suchte und auch mehr. Wir verstanden uns gut und eine Bekanntschaft wäre auf alle Fälle drin gewesen, möglicherweise auch mehr. Um uns mal besser kennenzulernen, telefonierten wir. Nun erlebte ich wiederum Irritation am anderen Ende der Leitung. Diesmal war es mein Dialekt, der störte. Auch wenn ich in meinen Münchner Jahren eher ein eingefärbtes Hochdeutsch benutzte und auf den echten Dialekt weitgehend verzichtete, war mein Gegenüber recht unwillig, mich zu verstehen. Es gipfelte in der Aussage, ob ich denn nicht so gastfreundlich wäre, die Sprache des Zugereisten zu sprechen. Er sprach nach der Schrift, also ohne Einfärbung, wie man das bei uns nennt. An sich bin ich da nicht schnell beleidigt, aber wie heißt es so schön, der Ton macht die Musik. Denn mein Gegenüber fand das gar nicht lustig und beschwerte sich förmlich. Er sei schließlich wegen eines tollen, wichtigen, gut bezahlten Jobs hergekommen. O-Ton, ihr habt scheinbar selbst keine so Leute, dass ihr mich geholt habt. Mein Gott. Naja, das Gespräch verlief eher ungut nachher. Sehr nett war für mich im Verlauf der folgenden Jahre zu sehen, dass Mr. Unbayerisch sich im Chat zunehmend bayerischer mit Lederhosen auf der Wiesen, Trachtenhut in den bayerischen Bergen und ähnlichem Folklore-Kitsch präsentierte. Nichts für ungut, aber genau das mögen wir Einheimische hier nicht so besonders gern, denn das hat was von Kolonialherrenmentalität. Bei meiner letzten Erfahrung bin ich mal in der anderen Rolle, vielleicht. Ich lernte einen etwa gleichaltrigen Mann kennen. Kurioserweise hatte er wie ich Geschichte studiert. Er erzählte noch, dass er in München aufgewachsen sei. Er lud mich dann mal zu sich ein für ein besseres Kennenlernen. Dass er in einem nicht sonderlich feinen Haus wohnte und seine Wohnung auf den ersten Eindruck auch eher einen bescheidenen Eindruck machte, hatte mich nicht gestört. Ich war damals ja auch noch nicht beruflich angekommen. Wer weiß, wie es ihm da ging. Ich bin da erstmal sehr offen. Nun entwickelte sich das Gespräch aber etwas seltsam. Denn zunächst schien mir der Typ nicht unsympathisch, aber dann erzählte er mir von seinem tollen Lebenslauf, was nicht zu seiner Wohnsituation passen wollte. Da ich irgendwas fragen wollte und unser beider Herkunft schon Thema war, erkundigte ich mich, wie es denn sein konnte, dass er so gar keine süddeutsche Einfärbung in seiner Sprache hätte. Seine Antwort: Weißt du, meine Eltern stammen aus da und da in Deutschland, habe ich vergessen, und in meiner Schulklasse hier in München gab es nur eine Person aus der Unterschicht. Das ließ mich dann doch stutzen. Auf was beziehst du denn Unterschicht? Er? Ja, halt Dialektsprecher. Geil. Ich weiß noch, dass ich mich umsah und mir nur noch mal dachte, entschuldige, in dieser Wohnung sieht es aus nach Unterschicht. Ich stand auf, Leute, und meinte einfach, ich glaube, dann ist das Gespräch hiermit beendet. In diesem Sinne, Alex.
Oh Gott, was ist denn da schon wieder los?
Wow, da steckt so viel drin, finde ich. I love it. Nee, fang du an. Ich hab's ja gelesen.
Ja, ich war irgendwie schockiert, wie sie sich jetzt gegenseitig am Schluss der Unterschicht bezichtigen.
Ja.
Und wie viel schief geht, nur weil man versucht, in irgendwelche Upper-Class-Rollen sich zu stecken und bloß nicht zu wirken wie. Mhm. Also das war ja jetzt schon wieder an allen Ecken und Enden hinderlich. Das Statusdenken hat ja wieder hier alles vergeigt.
Ja, das stimmt.
In allen drei Geschichten eigentlich.
Ich
Plus auch noch nicht männlich genug.
Ja, das, also, ist ja das, also das ist ja das, worüber ich mich 4 Stunden lang aufregen könnte.
Ja,
ne?
Lass machen. Los geht's.
Nein, weil das ja auch immer noch und immer wieder, gerade auch bei Schwulen, ein Riesenthema ist. Nur ja nicht tuckig sein. So, ne? Also okay. Nasal sprechen oder die Stimme zu hoch oder sonst irgendwas. Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Also ich muss dazu sagen, als ich mein Coming-out hatte, war mir auch ganz wichtig, immer zu betonen, dass ich ja einfach nur auf Männern stehe und aber natürlich auch selber, also so tuckige Männer ja ganz schrecklich finde und so weiter. Weil man Angst hatte. Weil man Angst hatte, irgendwie da aus der, ich sag mal, in der Heterogesellschaft nicht mehr akzeptiert zu werden.
Wahnsinn.
Ja, aber das können sich viele Leute nicht vorstellen. Aber ich
kann mir das sofort vorstellen.
Mit meinem besten Kumpel drüber gesprochen, habe ihm gesagt, ey, ich habe jahrelang damit verbracht, nicht zu schwul zu reden, zu schwul zu sitzen, nicht zu schwul mich zu bewegen oder sowas, aus Angst davor, dass man einfach von der Mehrheitsgesellschaft dann nicht mehr akzeptiert wird. So. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mir denke, ganz ehrlich, leckt mich am Arsch.
Ja,
also
leckt.
Wirklich.
Ja.
Also das ist mir, wenn ich sage, ich fand dieses Musical geil, Wicked war es nicht, dann ist das so. Und wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, kieksen möchte, dann kiekst
doch.
Und ich habe halt auch mittlerweile ein ganz anderes Verhältnis zu dem, was man so landläufig als Tucken bezeichnet. Mhm. Also ne, besonders auffällige Schwule, die sich vielleicht auch noch, keine Ahnung, dann teilweise vielleicht auch noch in Drag mal anziehen
bisschen
und
schminken.
So weiter. Ein bisschen schminken oder sowas. Weil ich mittlerweile halt der festen Überzeugung bin, wenn es solche Leute nicht gegeben hätte und solche Leute nicht so auffällig gewesen wären, dann wären wir heute immer noch kein Stück weiter in der Gleichberechtigung von queeren Menschen mit heterosexuellen Menschen. So, deswegen, wenn ich sowas höre mit, du sprichst ja gar nicht männlich oder so, wo ich mir denke, Alter, es ist ein Mann und er spricht, also spricht er männlich. Halt die Fresse. Wirklich, das finde ich ganz schlimm. Ja. Also finde ich ganz schlimm. Auch wenn, also, nee, da werde ich auch immer sofort fuchsig, wenn sich Schwule in meinem Umfeld dann so davon distanzieren und irgendwie sagen so, ah, guck mal, wie der spricht, wo ich mir denke, es geht dich einen Scheiß an, wie der spricht. Sorry.
Schockierend eigentlich, ne? Also wie sehr dieses patriarchale Bild, wie
mega,
ein
ne?
Mann zu sein hat, also auch einfach... Das denke ich ja immer so. Warum nicht gemeinsam für die gleiche Sache kämpfen? So? Also ich kenne so viele Männer, die unter dem Patriarchat leiden oder gelitten haben, weil sie da in irgendeiner Form nicht reingepasst haben.
Ja. Furchtbar. Und wie viele Schwule unter dem Patriarchat gelitten haben tatsächlich.
Ja.
Aber sucht man sich doch wieder so sein Grüppchen und dann geht es die Schwulen gegen die Lesben.
Genau, und dann
die
wird
Lesben
da auch
gegen
schon
die
wieder
Schwulen
fleißig
und die
abgegrenzt.
Schwulen gegen die Transmenschen und so. Wo ich mir denke, Leute, so funktioniert das nicht. Deswegen, das wäre so ein Ding, da hätte ich einfach sofort aufgelegt, glaube ich.
Ja,
das finde ich richtig übel.
Jetzt nochmal einen kleinen Hippie-Moment. Wir müssen uns einfach alle die Hände reichen.
Ja.
Und irgendwie uns sensibilisieren für den Kampf, den die anderen kämpfen.
Ist auch so. Ich habe jetzt gerade das Buch von Elliot Page gelesen.
Ja.
Page Boy. Sehr spannend und beim letzten Satz hat es mich fast zerrissen, weil sie da so schreibt, lasst mich doch einfach mit euch in dieser Welt sein, glücklicher als ich jemals zuvor war. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das lese, weil ich mir denke so, ja genau, das ist eigentlich die ganze Trans-Diskussion auf einen Satz gebracht, lasst die Leute doch einfach ihren Frieden leben, ganz im Ernst.
So. Ja.
Das war der eine Punkt, der mich schon gekickt hat. Der andere Punkt, was sagst du denn zu dem ganzen Dialekt, nicht Dialekt, klingt nicht gebildet? So, das würde mich mal interessieren.
Das meine ich ja, dass dieses, zu welchem Status ordnet man sich zu und zu welcher Klasse ordnet man sich zu und guckt man da, kann man auf irgendwas runtergucken?
Ja.
Das finde ich einfach auch schon wieder total schaurig insgesamt.
Und da
das meine ich ja mit, es ist einfach alles schon wieder vergeigt, weil irgendwie alle ihren Status meinen, verteidigen oder untermauern zu müssen.
Krass. Und da muss ich aber sagen, dass der Typ aus der zweiten Anekdote eben, glaube ich, einfach auch in München komplett falsch aufgehoben war. Weil wirklich, also Dialekt, ich meine, ich bin ja nun auch beruflich viel in Bayern unterwegs mittlerweile. Ja. So. Dialekt ist in Bayern ein völlig anderes Thema als in anderen Bundesländern, glaube ich. Also Dialekt ist in Bayern einfach nichts, was irgendjemanden als Bauern oder sonst was da abstempeln würde. Die Leute sprechen da immer noch und immer wieder ihren Dialekt mit Stolz. Und das ist für sie ihre Heimatsprache. Und das andere gewöhnt man sich dann ein bisschen an, damit man sich auch mal mit den Preußen unterhalten kann.
Damit man mit mehr Leuten reden kann.
Ja, aber ja, selbstverständlich, also es gibt ja auch wahnsinnig viele bayerische KünstlerInnen, die mit Dialekt auftreten und die auch im Leben nie auf die Idee kämen, Hochdeutsch zu sprechen.
Irgendwie. Wäre auch schade.
Ja, und das ist, glaube ich,
also hier gilt doch auch wieder Vielfalt, wie geil, Mann.
Ja, eben. Also ich meine, schade, ich finde es immer gut, wenn man noch eine Sprache hat, mit der man sich auch mit anderen Leuten verständigen kann. So. Und wenn man Hochdeutsch kann, finde ich schon wichtig. Aber wenn du einen Dialekt hast und der bedeutet dir was und damit fühlst du dich wohl und du denkst dir, ey, das ist so, wie ich aufgewachsen bin, ja, dann sprich dir natürlich. Und das bedeutet natürlich nicht, dass du dümmer bist als andere Menschen. Das ist echt so eine Frechheit.
Wirklich. Hochdeutsch, das Englisch der Bundesrepublik. Man muss es können, um mit dem Rest verzählen zu können.
Das ist schon krass. Ja. Also, ich weiß schon auch, also meine Eltern haben schon auch darauf geachtet, dass wir Hochdeutsch sprechen können, auf jeden Fall. Wir haben bei uns zu Hause halt so Schlamperfränkisch gesprochen, also wo alle T's zum D werden und alle P's zum B und so, Schlamperfränkisch. Ja. Aber ansonsten haben wir schon uns bemüht, Hochdeutsch zu sprechen.
Ja, bei uns war das auch sichtbar bei den Großeltern, dass wenn die alt und schwach wurden, und also vor allem bei einer Oma, dass das immer mehr Einzug hielt, je weniger Kontrolle sie so über ihre Form hatte. Ja. Also im Alter kam es zurück, wo man auch gemerkt hat, ah, das war die Pose des Bürgerlichen irgendwie, die dann immer weiter einbrach und plötzlich nur noch,
Ich finde es ja geil, wenn mein Mann mit seiner Familie telefoniert, dann rutscht er, der kommt ja aus der Pfalz, und dann rutscht er so ins Pfälzisch rein.
Ich weiß gar nicht, wie Pfälzisch klingt. Aber gut, ich lasse sie das
also
mal
vor. Also es gibt ja so Mannheim, das ist ja Kurpfalz irgendwie, dieses Hajo.
Ja, das wird auch viel gesungen, ja.
Das ist pfälzisch und ansonsten, ja, ich mache es jetzt lieber nicht nach, weil sonst...
Nee, das wird schlimm, lass es.
Glaube ich, mein Mann nicht so begeistert ist. Aber ich finde es dann immer sehr lustig, weil dann legt er auf und dann geht es immer noch so 10 Minuten weiter mit dem...
Fadet's
raus. Ich sage so, alles klar, das schleichen wir jetzt so langsam wieder aus.
Aber das ist doch bei allen so, die einen Heimatdialekt haben. Ich freue mich auch immer, wenn die dann angerufen werden und plötzlich ganz anders am Telefon sprechen. Ich finde es eine Bereicherung.
Ja.
Und ich muss auch sagen, neulich hat wieder eine Frau vor mir was bestellt in so einem kleinen Dorfladen, hat gesagt, ich shoppe jetzt ein zweites Urenkelchen. Oh. Und wie die das Wort Urenkelchen betont hat. Ich kann das gar nicht nachmachen, weil es so ein wattiges, dickes, großes Wort war. Und das, es braucht nur das, damit ich mich zu Hause fühle. Ich bin ja sowas von provinziell auch.
So. Ich finde es schön.
Und entgegen meiner Riesenthese, lassen wir doch die anderen einfach ihr Leben leben.
Ja, bitte.
Dem entgegen steht ja unsere Er-Sie-Ist-10-von-10-Kategorie, ganz generell.
Ja.
Weil da lassen wir die Leute eigentlich nie leben, sondern beschließen, was gut und schlecht und was würdig und unwürdig ist.
Mhm. Du
und
willst
damit
noch
machen
eine
wir
anfügen,
natürlich weiter.
Offensichtlich.
Weil, ja, es geht ja immer, wenn du bewusst hast, was du machst, dann darf man es ja machen. Markus Barth, ich habe noch eine 10 von 10 für dich. Er-Sie ist eine 10 von 10, aber hat Stofftaschentücher im Gebrauch.
Ja, ist immer noch eine 10, habe ich ja auch.
Hast du?
Ja, für das mich Gesicht geht das auch.
Nein, für mich geht das auch.
Ja. Okay. Ja, ich bin nämlich auch immer so ein bisschen am Überlegen, ob es massiv eklig ist oder total umweltbewusst und gut. Ich weiß es nicht, aber ich war jetzt bei dieser Rotz-Arie, die ich hier gespielt habe, war ich sehr froh, einfach mal kein Tempo auspacken zu müssen, sondern einfach so 2 Stofftaschentücher am Tag durchzunässen und die dann einfach mit sehr viel Temperatur in die Waschmaschine zu stecken.
Ja, ich finde auch, das geht. Also ich bin auch in einem Haushalt groß geworden, wo man sich, wenn man gerade, also ich, meine Mutter kann das ab. Manchmal hat die sich, wenn die im Waschkeller war, die muss sich sehr oft die Nase putzen, dann hat die sich, während die Wäsche sortierte, einfach irgendein Kleidungsstück genommen und dann nochmal die Nase reingerotzt in irgendein Kinder-T-Shirt. So, und dann
kam's
in die
Wäsche. Da waren schon schlimmere Dinge drin.
Da waren schon schlimmere Dinge. Und der Vater meiner, der zu dieser Mutter gehört, hatte damals schon und bis heute Stofftaschentücher. Ja. Voll cool. Meine Eltern sind richtig coole Ökos. Aber ganz ehrlich, meine Kindheitserinnerung mit diesem vom Vater schon eine Weile in der Hosentasche transportierten und benutzten Stofftaschentuch irgendwas aus dem Gesicht gewischt zu bekommen, war nicht immer schön.
Nee, das ist wie die Tante, die mal schnell mit ein bisschen Spucke dir noch mit dem Daumen so irgendwie was von der Wange
wegmacht. Es hatte so eine gewisse so spezifische Muffigkeit, wenn das da aus der Hose gelupft wurde.
Nee,
das fand
ich
nicht so schön.
Heute... Also außer, dass ich immer finde, die Hosentasche ist dann sofort unfassbar voll mit so einem Stofftaschentuch, finde ich.
Ja.
Aber jetzt hier, wenn ich nur auf der Couch liege und vor mich hin leide, dann finde ich so ein Stofftaschentuch, das ordentlich gewaschen wird, das bleibt bei mir eine 10.
Das bleibt auch bei mir eine 10.
Damit können wir
Einigkeit.
Gehen.
Einigkeit.
Okay. Das war's. So, ihr habt's gehört. Eure Geschichten bitte an mail@wildegeschichten.de. Bitte hört unseren Podcast, sagt es weiter. Ihr wisst, wir sind mittlerweile auch bei YouTube. Ach, vielleicht komme ich da nächste Woche mal drauf, weil da gab's auch ein paar lustige Antworten.
Ach, da gehe ich ja die gucken. Okay.
Siehste? Ja. So, und bitte folgt unserem Insta-Account. Bewertet uns bei Spotify, bei Apple, wo auch immer man uns bewerten kann. Und habt einfach eine tolle Woche. Und lasst euch gegenseitig leben. Mit Akzent, ohne Akzent, mit
männlicher Stimme,
mit weiblicher Stimme. Scheißegal.
Ja. Und schenkt jemandem einen Uiuiui-Moment.
Im Zweifel uns. Nein, das war schon wieder zu needy. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Tschüss.